mit diesem Fundament. Ich möchte anfangen mit das Evangelium, die Gnade Gottes. Und das ist zu finden. Da habe ich Fragen. Wenn jemandem fragt, kannst du mich eine Stelle nennen, wo der Kern des Evangeliums erwähnt wird? Was sollst du dann sagen? Welche Bibelstelle sollst du angeben? Der Kern des Evangeliums. Okay, sollst du das geben als Bibelstelle? Oder Ungläubige, die sagen, was ist die gute Nachricht? Was gibst du ihm als Bibelstelle? Das ist das Kern vom Evangelium.
1. Korinther 15.
Du darfst nichts sagen. Das ist korrekt. Wenn jemandem errettet wird, dann hat er Freude, dann hat er Zufriedenheit und Glück und Friede. Und man sieht es in seinen Augen, das ist eine wunderschöne Sache. Und das Wichtige ist, dass sie verstehen nach einiger Zeit, was ist denn eigentlich passiert bei meiner Rettung? Viele wissen das nicht genau. Und danach gibt es auch Fragen, die sie oft stellen von, ja, was ist nun genau passiert, wenn man die Frage nicht beantwortet, dann kommen oft Rebellion. Und das steht nicht recht. Ein Kind, das rebellisch ist, das kann sein, dass er nicht klare Antworten bekommt auf Fragen. Und wir möchten etwas sagen über, was ist genau passiert, wenn du errettet wurdest. Du bist errettet durch Gnade, Epheser 2, Vers 8, sagt dann, aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben. Dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Und Römer 10, 17 sagt, der Glaube kommt durch die Predigt aber durch das Wort Gottes. Nun, lassen wir mal schauen, das Evangelium ist in der Tat erwähnt in 1. Korinther 15, Vers 3 und Vers 4. Es ist nicht in Johannes 3, Vers 16. 1. Korinther 15, Vers 3 und Vers 4. Ich habe euch zuvörderst gegeben, welches auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Erster Punkt ist, das Evangelium ist 75% negativ. Er ist gestorben für unsere Sünde, ist begraben, negativ, und positiv auferstanden. Also 3 gegen 1, 75% negativ. Und das Erste ist, dass Jesus Christus gestorben ist. Du sagst, ja, das ist mir klar, aber du musst nicht vergessen, es gibt eine Glaubensgruppe, Nachfolger von Mohammed, die glauben nicht, dass Jesus von Nazareth gestorben ist. 1 Milliarde. Das heißt, es ist wichtig, mal die Evangelien anzuschauen. Wir nehmen eine Stelle in Johannes Kapitel 19 und Vers 31 bis 34. Die Juden aber, der weil es Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuz blieben, den Sabbat über, denn derselbe Sabbatstag war hoch groß, das ist ein großer Sabbat, das ist nicht der Samstag, das ist der Donnerstag, baten sie Pilatus, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, waren sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer öffnete seine Seite mit einem Speer und das ballte ihm Blut und Wasser heraus. Also hier sehen wir, dass Blut und Wasser rauskommt, das ein Zeichen ist, dass Jesus von Nazareth gestorben ist. Er war körperlich tot. Sehr wichtig. Er sagt ein bisschen weiter, Johannes 12, Vers 24, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und sterbe, bleibt es auf sich selber. Wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das heißt, Jesus musste sterben, wie ein Weizenkorn in die Erde sterben muss, bevor er Frucht tragen könnte, also heißt für uns zum ewigen Leben. Ganz wichtiges Prinzip. Und er sagt daneben nochmals, bleiben wir in Johannes Evangelium, Johannes Kapitel 12, Vers 32 und 33, wenn ich erhört werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das sagt er aber zu deuten, welches Todes er sterben würde. Jesu musste am Kreuz sterben. Sehr, sehr wichtig. Warum? Jemand musste an deiner Stelle körperlich sterben, weil du hast die Todesstrafe verdient, wegen deiner Sünde gegenüber einem lebendigen und einem heiligen Gott. Nochmals, in Matthäus 27, da wird ein sicheren Josef von Arimathea erwähnt, die das Körper Jesu Christi nimmt. Matthäus 27, Vers 57. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilatus und bat ihn um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Josef nahm den Leib und wickelte ihn in eine reine Leinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen, in einen Felsen hauen und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Er ist gestorben, aber wir sehen auch hier, er wurde begraben. Das heißt, das Körper wurde weggesteckt in einen verfluchten Erde. Gott hat diese Welt verflucht seit Adam. Und Jesu Körper, das zum Fluch gemacht wurde für uns, wurde in diese verfluchte Erde begraben. Das tut man nur mit toten Menschen, nicht mit lebendigen Menschen. Aber der dritte Teil, bezüglich unserer Rettung, ist der Sieg Jesu Christi, nämlich dass er von den Toten auferstanden ist. Das beweist, dass Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist, ist die Auferstehung vom Tod. Es wird klar erwähnt in Römer 1, Vers 3 und Vers 4, von seinem Sohn, der geboren ist, von den Samen Davids nach dem Fleisch und kräftiglich erweiset ein Sohn Gottes nach dem Geist, der Heilige seit der Zeit, der auferstanden ist von den Toten, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Auferstanden von den Toten, Jesus Christus. Kräftiglich erwiesen zu sein, ein Sohn Gottes nach dem Geist. Kann kein religiöser Führer sagen, die ganze Welt. Kein Maria, kein Papst, kein Mose, kein Konfuzius, kein Buddha, kein Mohammed. Große religiöse Führer. Aber kein Nachfolger sagt, dieser Führer ist von der Toten auferstanden. Nur den Herrn Jesus Christus. Das ist sehr wichtig. Warum? Warum? Weil das ist das Kern von unserem Glauben. Wenn nicht auferstanden wäre, sind wir noch in unserer Sünde. Und ist unseren Glauben nichts wert. Glauben wir nicht an der Kern von Evangelium ist eine lebendige Person. Wenn er nicht auferstanden wäre, haben wir einfach eine tote Religion, wie alle anderen Religionen. 1. Korinther 15 sagt es so, in Vers 12. So aber Christus gepredigt wird, dass er sei von den Toten auferstanden. Wie sagen denn etliche unter euch, die Auferstehung der Toten sei nichts? Ist aber die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden aber auch erfunden falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeuget hätten, er hätte Christus auferweckt. Wenn er nicht auferweckt hätte, sind aber die Toten nicht auferstehen. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. Keine Hoffnung für uns. Aber, Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und die Erstlinge wurden unter denen, die da schlafen. Warum weißt du das? Weil mehr als 500 Leute haben ihn lebendig gesehen. Und heute in der Schweiz, wenn zwei oder drei Zeugen für ein Gericht in der Schweiz aussagen, dass die Aussagen stimmen überein, dann ist das rechtsgültig in der Geschichte, in Zeit und Raum. Hier haben mehr als 500 Leute ausgesagt, dass sie Jesus von Nazareth nicht nur sterben sahen, ein Hauptmann hat den Tod erklärt, ein Arzt, Lukas, hat ihn tot erklärt, aber auch 500 Leute haben ihn lebendig gesehen. Das war kein Geist. Er hat Honigrat gegessen, er hat Fleisch gegessen, er hat einen Körper von Bein und Fleisch, nicht mit Blut, Bein und Fleisch. Jünger haben ihre Hände in den Wunde gelegt, aber doch konnte er durch geschlossene Türen und Wände gehen. Das ist das, die körperliche Auferstehung von Jesus Christus in einem Auferstehungskörper. Das ist sehr wichtig. Nun sagst du, wenn ich das nur nicht glaube, was die Bibel als historische Tatsache hier gibt, bezüglich der Tod, Begräbnis, Auferstehung Jesu Christi, heißt das was? Dass du verflucht bist. Galater Kapitel 1. Sei nicht böse auf mich, ich habe das Buch nicht geschrieben. Der Herr hat es ganz klar erwähnt in Galater 1, Vers 8 und Vers 9. Aber so auch wir, oder ein Engel vom Himmel, euch würde Evangelium predigen, anders denn das, wie wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermal, so jemand euch Evangelium predigt, anders denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Nun, lassen wir kurz etwas versuchen zu verstehen über die Rettung. Das erste Punkt, was sehr wichtig ist zu verstehen, ist, dass Die Bibel sagt, dass wir aus sündigen Samen gezeugt sind. Das heißt, der Samen unserer Vorvater Adam war schlecht, war verflucht, war sündig. Und dadurch sind wir mit vergänglichen Samen gezeugt, und unsere Väter sind wir von Natur, haben eine Erbsünde mitbekommen. Psalm 51, Vers 7, siehe, ich bin aus sündigen Samen gezeugt. Und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, sündigen Samen. Das ist sehr wichtig, vergängliche Samen ist sündige Samen und dadurch haben wir die Erbsünde bekommen. Und der Herr sagt deswegen, wir sind alle unrein, alle unsere Gerechtigkeiten sind ein unflätig Kleid. Allen haben wir gesündigt und mangeln des Ruhmes, den wir an Gott haben sollten. Stärker noch, da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Kein Mensch kann vor ein heiliger Gott aussagen, ich habe niemals gesündigt. Die Bibel sagt in Psalm 14, Vers 3, aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Der Herr schaut dann vom Himmel, im Psalm 14, auf den Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Niemand fragt nach Gott von Natur. Niemand. Hat nur ein Interesse, sich selber. Und das hat zu tun mit Adam. Adam hat die erste Sünde gemacht und seitdem haben wir alle Gottes Bild verloren. Der Teufel hat recht. Ja, Gott hat recht, dass er sagte, ihr sollt des Tages, wenn ihr von diesem verbotenen Frucht isst, sterben. Adam ist auch gestorben, geistig. Sein Geist ist direkt gestorben, wenn er von dieser verbotenen Frucht gegessen hat. Sein Körper starb ein paar hundert Jahre später. Vielleicht nur 100 Jahre später. Aber sein Geist ist direkt gestorben. Das heißt, im Moment, dass du geboren bist, hast du einen toten Geist. Und das heißt, dass Gott sagt, du musst von Neuem geboren werden. Dein Geist muss von Neuem geboren werden. Das heißt, in Adam sind alle geboren mit dieser Erbsünde und haben nicht das Bild Gottes. Römer 5, Vers 12 sagt deswegen, derhalben wie durch einen Menschen die Sünde ist kommen in die Welt und der Tod durch die Sünde und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, derweil sie alle gesündigt haben. Alle Menschen haben gesündigt. Wieso? Alle sterben. Das Lohn der Sünde ist der Tod. Du bist ein Sünder, als Sünder geboren. Und du sagst natürlich oft, ja, aber wir müssen doch ein UNO haben, ein EU, ein NATO haben, Friede stiften auf Erde und so weiter. Ist das dann eine gute Idee? Das ist eine ganz gute Idee, aber sie fangen beim falschen Ort an. Sie fangen beim Äußerlichen an, um mit Kriege aufhören zu lassen. Das funktioniert nie. Du sagst, wieso nicht? Kriege kommen von innerhalb des Herzens eines Menschen. Deswegen gibt es Krieg. Da muss eine Änderung von Herz stattfinden. Deswegen sagt Jakobus 1, Vers 14 und Vers 15, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockert wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Sünde, Lust, Sünde, Tod. Oder da kann man Krieg noch auch dazu tun. Und das Problem ist deswegen, wie die Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Unabhängig, wie alt du bist, wie gut du bist, wie schlecht du bist, wie religiös du bist, Mann, Frau, Kind, Schwarz, Gelb, Rot, Weiß, alle müssen wir sterben, alle müssen wir uns verantworten vor Gott. Das sind die zwei einzigen Rechte, die wir haben, das Recht zu sterben und das Recht, dich zu verantworten für eine lebendige Schöpfer. Nun, dann ist natürlich das Punkt hier, was fragt Gott für einen Sünder? Was muss ein Sünder tun, um sich retten zu lassen? Das Erste ist, er muss anerkennen, dass er ein Sünder ist. Er muss seine Sünde erkennen. Nicht nur, dass er Sünde getan hat, dass er selber ein Sünder ist, gegenüber einem Gott, der einen Anspruch hat, der gerecht ist, aber wo kein Mensch ankommen kann. Deswegen sagt Gott, das Erste, was er tun sollte, zu sagen, anerkennen, dass Gott Gott ist und heilig ist, du bist ein Sünder und dass du Buße tun sollst. Das heißt, Gott verlangt Bekehrung erstens. Umkehr in deine Gedanken, Umkehr in die Richtung, die du bis heute gegangen bist, zurück zu dem lebendigen Gott. Apostelgeschichte 3, Vers 19 sagt, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilgert werden. Umkehr, Rückkehr, Lukas 13 sagt in Vers 53, nein, wenn nicht alle von euch Buße tun, sondern alle gleicherweise untergehen. Das heißt, Bekehrung heißt eine Änderung in deine Gedanken. Dass du sagst, ich kann nicht auf meine Gerechtigkeit, auf meine Werke, auf meine Religion vertrauen. Ich muss vertrauen auf was Gott in Christus für mich getan hat. Er ist Gottes Gerechtigkeit. Und ihm brauche ich zu haben für die Vergebung meiner Sünden. Und am Moment, dass du das nicht tust, dann sagt die Bibel ganz klar, du stirbst in deine Sünde und du gehst in deine Hölle und wahrscheinlich in den Pool des Feuers. Das ist die Zukunftsperspektive für jeden Mensch. Rettung von Gott fragt Buße von dir. Nun, dann, was passiert, wenn du Buße tut und zu Gott kommst? Wenn du kommst zu seinem Sohn Jesus Christus, dann kannst du von Neuem geboren werden. Dann kannst du eine neue Kreatur in Christus werden. Das ist die Verheißung, die Gott gibt an den Menschen, die ehrlich ist und sagt, bin ich nicht bei meiner Frau, bei meiner Mama, bei meinen Kindern, bei meinen Eltern, ist bei mir. Und dann kann Gott anfangen zu schaffen. Erste ist, dass Gott in seiner Gnade nicht seinen Sohn schicken musste, aber es getan hat, um seine Liebe zu beweisen. Gott sagt, Gott preiset seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, damit wir noch Sünder waren. Er preist seine Liebe. Du sagst, wie kann ich wissen, dass Gott ein liebhabender Gott ist? Viele haben eine schlechte Erfahrung mit ihrem irdischen Vater, die ganz streng und böse oder böse Sachen getan hat und können nicht verstehen, wie sie, dass es ein liebevoller Vater gibt im Himmel, die Gott heißt und Gott sein möchte für ihn. Und wenn wir schauen auf Jesus Christus, dann sehen wir die Herrlichkeit des Vaters voller Gnade und Wahrheit in seinem Sohn offenbart. Durch das Blut auf den Herrn ist das Charakter von dem lebendigen Gott. Also Gott die Welt geliebt. Wie? Dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, auf das alle, wenn ihn glauben, nicht alle Menschen der Welt, aber alle, denen ihn glauben, das ist die Bedingung, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, Gott hat seine Liebe gezeigt. Zweitens, er hat seinen Sohn gegeben, der starb für dich und für mich. Das ist nicht nur für die ganze Welt, für dich persönlich starb. Viele Leute, die religiös sind, sagen, ja, natürlich ist er gestorben. Ja, ist er für dich gestorben? Ja, das weiß ich nicht. Das ist wichtig. Weil du musst anerkennen, dass er persönlich für dich an deiner Stelle gestorben ist. Warum? Für deine persönliche Sünde am Kreuz gegangen ist. Anders hat es keinen Sinn. Das bleibt viel zu allgemein. Und das Letzte ist, dass du dieses Angebot, diese Gabe Gottes empfangen kannst durch Glauben vom Herzen und mit dem Munde bekennen. Die Bibel sagt, wenn du vom Herzen glaubst, dass Gott den Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und mit dem Munde ihn bekennt, so wirst du selig. Na, das ist so einfach, wie du es haben kannst. Du kannst vergleichen mit dem Mörder am Kreuz, der nichts tun konnte, festgenagelt, kein Werk, kein Taufe, kein Sakrament konnte mehr halten, aber Herz und Zunge waren nicht festgenagelt. Er konnte mit seinem Herzen glauben, dass Jesus als Unschuldige da hing und er sagt deswegen auch Herr, in der alten Luther, neue Bibel haben wir das Wort Herr weggelassen, Herr, wenn du dann reich bist, gedenke mir, und mit dem Mund bekennen, hat er gesagt, gedenke mir. Und Jesus sagt, heute sollst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, wir werden geboren nicht von vergänglichen Samen, aber von unvergänglichen Samen, von das reine, unfehlbare Wort Gottes, die alte Lutherbibel. Na, das sind ein paar Dinge. Am Moment, dass du errettet bist, sind da einige Dinge, die passiert sind mit dir. Das erste ist, was du wissen musst, du bist nicht mehr unter Gottes Gericht. Oder man kann sagen, unter Gottes Urteil. Du warst darunter, aber du bist nicht mehr unter diesem Zorn Gottes. Die Bibel sagt es so in Epheser Kapitel 1, Entschuldigung, Epheser Kapitel 2, Vers 1 und Vers 2. Epheser 2, Vers 1. Euch, da ihr tot waret, durch Übertreten und Sünden, das heißt, geistig wart ihr tot, ihr Adam. Seit Adam sind wir alle geistig tot geboren, haben nicht das Bild Gottes, in welchem ihr weilend gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Kinder des Unglaubens und in Vers 3, Kinder des Zorns von Natur waren wir. Gottes Zorn ist auf jeden Mensch. Er sagt, ja, Gott liebt alle Menschen. Nein, das tut er nicht. Er hat sie geliebt. Wo? Am Kreuz. Nun sind die Menschen Kinder des Zorns. Wenn sie sterben in ihrer Sünde ohne zu glauben an Christus, gehen sie in die Hölle. Er liebt seine Kinder, nicht diese Welt. Er hat die Welt geliebt, vergangene Zeit. Aber nicht mehr. Johannes 3, Vers 18 sagt, wer an den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er hat nicht geglaubt in den Namen des einzigen geborenen Sohnes Gottes. Das heißt, du bist schon gerichtet. Johannes 3, 36 sagt, Gottes Zorn ist schon auf dich. Das ist nicht eine positive Nachricht, aber es ist die Tat und die Wahrheit. Das müssen die Leute erst wissen. Du kannst jemanden nur retten, wenn er ins Wasser gefallen ist und ich kann nicht schwimmen, dass er weiß, ich bin verloren, ich brauche Hilfe. Und ich akzeptiere die Hilfe auf die Bedingungen, die mein Retter mich gibt. Dann nimmst du nur seine Hand und lässt er dich retten. Das sind die meisten Leute hier in der Schweiz haben. Die sind in Wasser gefallen, können nicht schwimmen. Und denken noch immer, ich muss mich selber retten. Und wenn sie die Hand von dir nehmen, dann ziehen sie dich selber auch noch unter. In den Dreck. Sie haben aufgegeben, sie haben nicht aufgegeben, selber zu schaffen, du musst Gott schaffen lassen. Für Rettung. Das Problem ist mit einigen Christen, die wissen, dass sie errettet sind durch Gottes Gnade in Christus. Aber versuchen noch immer, selber als Christ zu schaffen, selber Dinge in den Griff zu halten, selber zu kontrollieren und sagen nach einiges, wenn alles kaputt geht. Gott, wo bist du? Ja, ich bin hier. Ich möchte dir raufziehen. Aber lass mir bitte. Das ist auch Vertrauen. Das ist auch Glauben. Was ist es fremd, dass Leute ihre unsterbliche Seele den Herrn anvertrauen, aber den Rest ihres Lebens halten sie für sich selber, als Christ. Zweitens möchte ich sagen, wir haben das Punkt von Söhnung. Das heißt, dass Gott ein Opfer akzeptiert hat, um deine Sünde zu söhnen oder zu erlösen, zurückzukaufen. Das ist ein schönes Wort, gibt auch in Versöhnen. Nochmal Söhnen. Söhnung, hè? Zo is het wel. Oder.
Söhnen.
Ja. Het woord Söhnung gibt es nicht?
Nein.
Oké.
Söhnen. Mit H. N. Ja, Söhnen.
Was bedeutet?
Das ist Söhnen, das ist das Verb von Versöhnung.
Genau. Und was das Besondere ist mit Deutsch, wir haben nicht in Englisch, weißt du, wo das herkommt? Ich bin überzeugt, dass es von Luther reingebracht. Sünde, Sohn.
Ah, ja.
Wo kommen die zusammen? Im Kreuz. Das Wort in Englisch ist hier Reconciliation, von Französisch. Reconciliation. Und das Deutsche Wort versöhnen. Das Wort Sohn ist drin. Der Sohn, die eigentlich das akzeptierte Opfer Gottes ist, was er immer gewünscht hat, um Sünden des Menschen nicht nur zu vergeben, aber wegzutun. Das schreiben Sie mal in Englisch. Tinder hat dann in Wittenberg, bei Luther, so rund um 1525, er musste fliehen aus England, das Übersetzung gemacht von Griechisch und von Deutsch ins Englisch. Ein gutes Testament auch gehabt. Und dann musste er auch hierfür ein Verb bedenken, das kannte nicht in Englisch. Das, was er dafür bedacht hat? Die Atonement, die Versöhnung. Weißt du, woher das rauskommt? At one. Dus het was eindmacht. Dat is een heilige God hier. Of een zünder hier. Ja, wie kunnen die überhaupt einwerden, wenn Gott heilig bleiben muss? De zünde des nicht ist, aber Gott doch in Liebe die Sünde vergeben möchte. Atonement, Versöhnung. Durch den Sohn. In onze Sprache is alles angegeben. Aber denk doch nicht nach, wo das herkommt. Also, ich nenne es dann mal Sühnen, ein Opfer haben müssen, um akzeptiert zu werden, dass jemandem für deine Sünde die Strafe auf sich nimmt. Das Blut von Tieren war nicht genügend, im Alten Testament die Sünde wegzutun, schon um zu vergeben, nicht wegzutun. Und deswegen kommen wir nach Luthers favoriete Brief, den Römerbrief, Kapitel 3, Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt, zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut. Damit ihr die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete, indem, dass er Sünde vergibt, welche bis anher geblieben war unter göttlicher Geduld. Und sieh das Punkt Blut. Und sieh das Punkt Gnadenstuhl. Das ist eine andere Offenbarung, sage ich dann. Eine andere schöne Sache im alten Luthertext, Römer 3, Vers 4 und 25. Das Wort Gnadenstuhl wird hier erwähnt. Na, wir wissen, der Gnadenstuhl, wo man heute als Christ zu Gott kommen kann, die wird erwähnt in Hebräer 4. Dass wir mit Freudigkeit zum Gnadenstuhl hingehen dürfen. Vers Hebräer 4, Vers 16, lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, auf die Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird. Gnadenstuhl, zu dem Gnadenstuhl, Stuhl, wo man Gnade findet. Auf Erde ist das das Kreuz. Im Himmel ist das an der rechten Hand des Vaters. Und die für uns eintreten, wo wir mit unserer Sache schon am Dienstagabend mit unserer Anliegen kommen. Rechte Hand des Vaters. Aber weißt du, was so besonder ist nun in der alten Luther? Der Gnadenstuhl. Denn es ist alle Heiligen, die im Alten Testament. Auf, da war auf diese Bundeslade den Gnadenstuhl. Das gleiche Wort, Gnadenstuhl. Das ist nicht in Englisch zu sehen, nur in Deutsch. Gnadenstuhl. Also Alten Testament. Auf Erde der gleiche Gnadenstuhl. Das heißt, da kommt einmal im Jahr nur den Hohepriester reingehen mit Blut, um dann Sünden, Versöhnung anzubringen zwischen das unheilige, außerwelt israelitische, rebellische Volk und dem heiligen Gott. Und nun können wir durch die Gnadenstuhl Römer 3, die Sünden am Kreuz, freie Zugang haben mit Freudigkeit in den Gnadenstuhl im Himmel vom dass alle Heiligen auf Erde ein Bild waren, wenn Jesus starb am Kreuz, ist der Vorhang getrennt zwischen alle Heiligen und Heiligen. Dass wir als Heiden, Hunde, weil das sind wir in den Augen von Juden, Hunde, die nicht mal in ein Haus kommen dürfen, sicher nicht in einen Vorhof oder einen Tempel kommen müssen, sicher nicht in Heilige kommen und sicher nicht in das Allerheilige kommen. Wir können nun als Heiden, Hunde, Unreine, Heiden, ins Allerheiligen kommen, wofür nur der Hohepriester einmal im Jahr reinkommen könnte. Zum Gnadenstuhl. Offenbart in Römer Kapitel 3, nur die alte Luther wird das erwähnt. Das Gnade. Zweitens und drittens möchte ich sagen, nehmen die Söhne, das Sühn, da sehen wir die Versöhnung. Versöhnung. Nummer 3 hier. Und schauen wir das mal nach in ich dachte Römer und 2. Korinther, was ist hier Römer nun? Römer 5, Vers 10. Römer 5, Vers 10. So wir Gott versöhnet sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnet sind. Also Versöhnung eigentlich ja, etwas zusammendrängen. Die Gemeinschaft, die gebrochen war seit Adam im Paradies, wird wiederhergestellt. Nun sind wir wieder angenehm gemacht in den Geliebten, in seinem Sohn Jesus Christus für Gott. Wenn Gott uns anschaut, schaut er nicht mehr an mit Zorn und Bosheit auf uns, aber mit Freude. Und wenn der Teufel sagt, schau mal an, was so und so gemacht hat, dann schaut Gott nach unten und sagt, ich sehe nur meinen Sohn. Ich schaue dich nur an durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und in ihm sind wir angenehm gemacht, in dem Geliebten. Viertens möchte ich, dass, was ist passiert, nachdem du errettet bist, Sünde wird dich nicht zugerechnet. Aber unsere Sünde wurde dem Herrn zugerechnet und Gottes Gerechtigkeit wurde uns zugerechnet. Das nennen wir Zurechnung. Das heißt, dass man kann es so sagen, hier haben wir das Leben Jesu Christi ist vollkommen perfekt. Hier ist mein Leben, das ist voll mit Sünde. Wenn das Buch aufgeht, sieht Gott all meine Sünde, die ich getan, gedacht und gesagt habe. Und Gott sagt, im Moment, dass du zum Kreuz kommst und Buße tut und sagt, meine Gerechtigkeit reicht nicht, um zu kommen, bring mir nur in die Hölle. Ich brauche Gottes Gerechtigkeit, ein Person, sein Sohn Jesus Christus, sagt Gott. Im Moment, dass du zum Glauben kommst, an diesen Mensch, diesen Person, Gott, Mensch, Jesus Christus, gebe ich mein Sohn, deine persönliche Sündenschuld und du bekommst seine Gerechtigkeit. Und seitdem schaue ich dich an durch das Blut meines Sohns. Als ob du niemals gesündigt hast. Das ist Zurechnung von Gottes Gerechtigkeit an einen Sünder und meine Sünde an Jesus Christus. Und ihr seht nichts von unserer Sünde nun mehr. Man kann das vergleichen in Römer Kapitel 4. Wir sind nun zo in Römer, bleiben wir ein bisschen da. Römer 4, Vers, fangen wir mit Vers 20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sprechen wir von Abraham, sondern war stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, dass was Gott verheiße, das kann er auch tun. Darum ist ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist aber nicht geschrieben allein um seinetwillen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unserstwillen, welchen es soll zugerechnet werden, so wie Glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Zurechnung. Zurechnung von Sünde an Jesus Christus und Gottes Gerechtigkeit an dir. Das ist, was keine Religion kennt. Und wenn man mit einem guten katholischen Priester spricht, muss man sagen, erkläre mir das theologische Punkt von Zurechnung. Das kann er nicht. Weil ein Katholik, ich muss das und das und das tun. Mir wird nichts zugerechnet durch Gnade und Glaube allein. Und so aufgrund von Werke sein. Nicht bei Abraham, nicht bei uns, nicht nach der Schrift. Dann fünftens, wir sind gerechtfertigt vor Gott. Rechtfertigung. Was ist genau Rechtfertigung? Fertigung, wie kann man das definieren? Das impliziert, dass man, obwohl man von Sünde und Schuld und Missetat beschuldigt wird, für ein Gericht offiziell vollkommen freigesprochen wird. Nicht nur, dass du es nicht getan hast, aber dass du von Natur vollkommen gerecht bist. Das ist für Gott gerechtfertigt zu sein. Nicht, dass du freigesprochen bist. Gott sagt, nein, du bist schon vollkommen gerecht, weil mein Sohn hat niemals gesündigt. Und seit du seine Gerechtigkeit zugerechnet bekommen hast durch Glaube, sehe ich dich an als gerecht, als ob du niemals einmal gesündigt hast. Das kunnen wir ons niet voorstellen, want we hebben een Gehirn, dat in de Vergangenheit nog einige Dinge gespeichert hat, die niet zo gerecht waren. Amen. Maar voor Gott is dat weg. Weil das Osten is vom Westen. Ja?
Wenn ich es Wirtschaftliches anschaue, das Strafgesetzbuch sagt, Rechtfertigung heißt, der Täter handelt nicht schuldhaft.
Genau, und die Bibel geht einen Schritt weiter. Mhm. Die sagt dann, nein, du hast niemals etwas Falsches getan.
Ja, eben, handelt nicht schuldhaft, genau. Ist genau das.
Und, genau.
Also,
und das ist etwas, was wir als Menschen eigentlich nicht vorstellen können. Warum nicht? Wir können Gottes Heiligkeit in seinem Sohn nicht vorstellen. Das hat er uns einfach zugerechnet bekommen. Und das sind Dinge, deswegen mache ich auch diese Serie nun, 7 Dinge, die man als junger Christ in Erinnerung brauchen muss, das ist die erste Mal. Weil es sind Dinge, die u eigentlich schon unbewusst weiß, aber es ist gut, nochmals erinnert zu werden. Was Gott in seiner Gnade alles weggenommen hat und wie er dich nun anschaut. Wir haben das schon erwähnt in Römer 3, sieht auch in Römer 5, Römer 5, Vers 9. So werden wir jetzt viel mehr durch ihn behalten werden vor dem Zorn, dass wir durch sein Blut gerecht worden sind. Durch sein Blut gerecht worden sind. Also ob wir niemals gesündigt haben, so kräftig ist das Blut von Gottes Sohn Jesus Christus. Das heißt, warum ist das so kräftig? Weil das Blut Jesu ist das Blut Gottes. Auch das hat in der neuen Bibel geändert. vergleicht das mit diesem Fuß, die Referenz hier, Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da lesen wir, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zuweilen die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Sein Eigenblut. Das Wort sein ist ein Hinweis zu Gott. Gottes Blut. Neue Bibeln haben davon gemacht, welche durch das Blut seines eigenen erworben hat. Das ist nicht mehr direkt ein Hinweis zu Gott, aber zu seinem Sohn. Und die moderne Bibel verleugnet, dass Jesus Gottes, Gott selber ist. Das heißt, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an Christus. Schauen wir es nochmals an, in Galater Kapitel 2, das ist mit Römer Luthers favoriete Brief gewesen. Galater Kapitel 2, Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch das Gesetzeswerke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so glauben wir auch an Christus Jesus, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch das Gesetzeswerke. Denn durch das Gesetzeswerk wird kein Fleisch gerecht. Die Werke des Gesetzes, immer vom Fleisch, kunnen een mens niemals gerecht maken. Niet maar als de Jakobsweg van Holland naar Santiago de Compostela in Portugal. Auf die knieën geht. Die maken kein mens gerecht. Dan kan ze niet abbußen durch Werken des Fleisches. Gott sagt ganz klar in Vers 16, dat is nur durch den Glauben ist, auf dat we gerecht werden durch den Glauben an Christus. Besondere Sache. Und diesen Glauben ist eine Gabe von Gott. Und diese Gabe kann jeder gebrauchen, der möchte, um Gottes Sohn aufzunehmen als seine persönliche Erlösung. Nun sechstes möchte ich sagen, wir sind, wir werden und wir werden einmal geheiligt werden. Die Heiligung. Das ist die Frage, wie kann man geheiligt leben? Das fängt an, dass man erstens akzeptiert, dass man schon geheiligt ist. Was ist erstens Heiligung? Heiligung ist etwas apart setzen. Etwas trennen, weil das einen besonderen Platz verdient, weil das heilig ist und der Rest ist schmutzhaft. Und wenn Jesus Christus dich anschaut, schaut er dich an durch das Blut seines Sohnes und deswegen bist du in seinen Augen heilig. Du bist nicht mehr ein Retter der Sünde, du bist ein Heiliger. Wenn der Papst heute, die immer sterben, werden sie, erst werden sie, glaube ich, selig geklärt und dann heilig geklärt oder andersrum. Auch Blödsinn. Wir haben hier eine Menge Heilige. Heilige sitzen. Ja, du bist ein Heiliger. Du sagst, ja, aber wenn du wusstest von mir, was ich weiß von mir, dann sollst du das nicht sagen. Doch, weil Gott sagt, du bist heilig. Warum? Du bist in seinem Sohn, Jesus Christus, heilig. Und sein Sohn ist heilig. Sein Wort ist heilig. Schau das mal an. In der Vergangenheit erstens, dass du geheiligt bist, nachdem du zum Glauben gekommen bist, in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 11. 1. Korinther 6, Vers 11. Und solche sind euer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, vergangene Zeit. Ihr seid geheiligt, vergangene Zeit. Ihr seid gerecht worden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. Du bist geheiligt. Du bist ein Heilige. Ein Heiliger, ein Heilige. Zweitens, die Heiligung ist natürlich nicht nur in der Vergangenheit passiert am Kreuz. Das ist natürlich auch eine Sache, die noch heute weitergehen soll, jeden Tag. Das Wort heiliget uns, reiniget uns, jeden Tag. Also wenn man jeden Tag das Wort lesen. Wir haben dahinter diese Bibelleseplanen, wie man in ein Jahr durch die Bibel geht. Nehme eine mit. Fang an zu lesen, jeden Tag. Fang an Bibelstelle aus, wenn ich zu lernen. Hey, das kann dich echt nicht schmerzen. Es gibt Millionen Christen in vielen Ländern, die nicht mal eine Bibel haben. Die sehnen sich danach zu wissen, was Gottes Wort genau sagt. Du hast es. Was tust du denn mit? Wir lesen 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 3 bezüglich dieser gegenwärtigen Heiligung. 1. Thessaloniker 4. Hey, weißt du, wie das ist? Auch Gnade Gottes. Müssen wir mitziehen so ein bisschen, wenn wir Zeit haben.
Amazing Grace.
Amazing Grace. Ja. Gnade Gottes. Ja, wir sagen das, was wir direkt auf, weißt du? 1. Thessaloniker 4, Vers 3, das ist die gegenwärtige Heiligung.
Genau, wir danken sagen für das schöne Amazing Grace.
Ja, das können wir tun, da kann ich danach kurz predigen sein, aber du musst auch wissen, wie du die Gnade empfangen kannst. Und dann haben sie auch nicht so gerne mehr, glaube ich. Denn das ist die Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei. Das ist in Gegenwart. Also jemand, die muss Gottes Wille nun tun als Heilige, das heißt die Hurerei meiden. Das ist praktische, alltägliche, gegenwärtige Heiligung. Und die dritte Art von Heiligung ist eine Heiligung in die Zukunft. Das muss noch kommen. Das heißt, wenn dein Körper einmal auch geheiligt ist, ist es noch nicht erlöst. Dein Körper ist noch immer gebunden, ist noch immer im gleichen Fleisch und Blut, wie es war vor deiner Bekehrung. Und da kommt der letzte Punkt, das ist die Verherrlichung. Siebtens, die Verherrlichung. Und das heißt, dass es ein Moment kommt in der Zukunft, dass man auch in der Zukunft vollkommen heilig ist, Seele und Geist und Körper. Die Zukunftssache. Und lassen wir das mal anschauen, dass unser Körper einmal vollkommen ist, wie das Körper Jesu Christi, in Philipper Kapitel 3, Vers 20 und Vers 21. Unser Wandel aber ist im Himmel, von denen wir auch warten, des Heilendes Jesu Christi des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leide nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Sehr wichtig, für das Wort nichtig erwähnt, dein Leib ist in Gottes Augen nichtig. In der modernen Bibel haben das alles geändert. Zum Beispiel, ich habe hier die Schlachterbibel liegen. Und das sagt in Philipper 3, Vers 21, unser Leib der Niedrigkeit. See, das ist nicht so negativ. Das Leib der Niedrigkeit. Und hier habe ich noch eine. Was habe ich hier? Noch eine. Ja, hier habe ich noch eine. Das ist die neue Lutherbibel, Luther 1998er. Die sagt über Philipper 3, Vers 21, Leib der Niedrigkeit. Nein, es ist kein Leib der Niedrigkeit. Es ist ein nichtiger Leib. Das heißt, es ist nichts. Es ist nichts wert in Gottes Augen. Ja, es ist ein Tempel des Heiligen Geistes, aber aus dem Fleisch kommt nichts Gutes. Was haben wir in der heutigen Zeitgeist? Du musst deinen Körper pflegen. Fitness machen, Bodybuilding machen. Leute trainieren sich einen Unfall da im Winter, dass sie ihr Körper zeigen können im Sommer. Eine fleischverrückte Gesellschaft haben wir. Und das sind eigentlich sieben Worte, die wichtig sind, wenn du errettet bist. Und dann dankbar sein darf, dass Gott dir das in Gnade in eine Person, seinen Sohn, geschenkt hat. Kein Gericht mehr, das ist auch sein Sohn. Du bist, die Sünde sind versöhnt oder gesühnt. Du bist versöhnt mit Gott. Sünde sind an Jesus Christus zugerechnet und du bekommst seine Gerechtigkeit zugerechnet. Du bist gerecht vor Gott, als ob du niemals mehr gesündigt hast. Du bist gerechtfertigt. Du bist ein Heilig in Christus. Du sollst heilig blijven durch das Wort und Geist jeden Tag, um die Sünde zu meiden. Und in der Zukunft soll auch dein Körper einmal heilig sein, vollkommen verheiligt sein, ähnlich sein an das Körperleib Jesu Christi. Das sind sieben einfache Dinge, aber die sehr wichtig sind, die wir einmal bekommen haben oder noch hier de beste bekommen sollen, op het moment dat we zum Kreuz gekommen sind oder dat we einmal beim Herrn sein sollen. Und damit enden wir auch heute. Größte Gebet am Ende von Offenbarung 22. Amen. Komm, Herr Jesus. Dann soll auch unser Körper, unser nichtigen Leib, verklärt sein und sein wie das Leib Jesu Christi. Vater, wir danken nochmals für deine Gnade. Und wir hören hier nun diesen Gnade Gottes Lied hier von Ungläubigen gespielt. Und es gefällt ihnen, aber sie wissen nicht mal, was es bedeutet, diese Gnade Gottes. Bitte öffne auch ihre Herzen und ihre Augen. Gib uns Weisheit, um ihnen das Evangelium zu bringen. Dankbar sind wir sehr, Herr, für dein Sohn, dein Geschenk, das du gegeben hast. Du sagst nicht umsonst, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, wir sind errettet. Wir preisen dich dafür. Alle Jahre kommen dir zu. Gib uns Gnade, um recht zu leben, heilig zu leben und deinen Sohn zu erwarten, bis er kommt. Das fragen wir alles im Namen seines Sohnes, Jesus Christus. Amen.